Ich freue mich, dass einige da sind. Es soll um das Herz gehen. Und zunächst einmal möchte ich Sie nicht nur herzlich willkommen heißen, sondern auch herzlich begrüßen. Und ich hoffe, dass Sie in Ihrer Familie, in Ihrer Umgebung auch Leute kennen, die Ihnen mit einem guten Herzen. In der Bibel haben wir schon gehört, begegnen wir oft den Hinweis, dass wir ein gutes Herz besitzen sollen. Aber die Frage ist, was ist mit einem guten Herz gemeint in der Bibel? Im Prinzip ist es gemeint, einen guten Charakter zu haben. Herz und Charakter werden also gleichgesetzt. Den Menschen fiel auch schon sehr früh auf, dass auch der kräftigste Mensch mit einem schwachen Herzen nicht viel Leistung bringen konnte. Und wenn wir uns von Problemen erleichtert fühlen, dann sagen wir meistens auch, mir fällt ein Stein vom Herzen. Oder bei der Redewendung hier, da war ich zu Tode erschrocken, denkt man, das Herz, das sich zusammenkrampft und uns verängst und Angst einmachen könnte. Aber wir können dann auch aus vollem Herzen lachen oder da haben wir herzlichst gelacht. Diese Sache soll mal kurz zeigen, dass wir das Herz in unserer Umgangssprache ziemlich verinnerlicht haben. Und ich finde es interessant und wir leben mit unserem Herzen und merken es gar nicht. Und der aktuelle Vortrag heute soll ein kleiner Querschnitt sein über die Frage, was ist ein gutes Herz? Also Einführung in die Funktionsweise des Herzens werde ich jetzt ziemlich ausführlich machen. Dann die Frage, Sport ist Mord oder ist Sport Mord? Also Bewegung für wen und warum? Dann auch die Frage, Fett ist nett? Ist Fett nett? Wurde ich vorhin schon gefragt, welche Fette man brauchen sollte. Aber da hätten wir einen extra Redner, der mal wirklich nicht rein über Fette sprechen kann, einen sehr guten. Werden wir auch mal einladen zu uns, dass er das mal drüber spricht. Und auch die Frage noch, rentiert sich im Rentenalter noch eine Gesundheitsreform? Wenn ich schon älter geworden bin, schon ein bisschen Verkalkungen habe, rentiert sich da noch, dass ich meine Ernährung umstelle und meine Essensgewohnheiten? Und damit kommen wir jetzt mal zur ersten Frage hier. Was ist ein gutes Herz? Erstmal die Frage, der Mensch beginnt als eine Zelle. Wenn da zwei Zellen vereinigt sind, eine Zelle, so als Mensch. Und dann teilen sich die Zellen. Ab wann, denkt ihr, schlägt das menschliche Herz? Das ist im Ultraschall, kann man reinschauen, kann sehen. Die Frau ist schwanger, da sind die Zellen, da ist dieses was helles, rotes Gebilde. Plötzlich stellt man fest im Ultraschall, tschub, 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 da pocht doch was. Was denkt ihr, ab wann pocht das Herz? Also die Zellen teilen sich ja von 1, 2, 4, 8, 16, 32, dann immer mehr 1000 Zellen, 2000 Zellen. Und irgendwann plötzlich geschieht dieses große Wunder, das wir nachweisen können. Die Zellen merken, sie können sich von der Mutter nicht mehr so ernähren, von dem Sauerstoff. Sie brauchen einen eigenen Sauerstoff. Und plötzlich beginnt ganz winzig klein, vielleicht so 2 Millimeter groß, 3 Millimeter groß, etwas zu schlagen. 2 bis 3 Monate. Was? 12 Wochen. 4 Wochen. Noch kürzer. 14 Tage sind's. Nach 14 Tagen könnt ihr schon nachweisen, im Ultraschall, dunk, 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 da pocht etwas. Es ist wieder faszinierend, wie das geschaffen worden ist. Und überlegt mal, aus der einen Zelle werden viele Zellen immer mehr und plötzlich kommen ein paar Zellen und sagen, wir bilden das Herz, so 2x2 Millimeter groß. Dunk, dunk, dunk. Und es schlägt beim Baby oft mit Schlaggeschwindigkeit von 140 Schlägen pro Minute. 140, dunk, 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 wie ein kleiner Dauerlauf. Und dann schlägt es, wie lange schlägt es? Bis wir umfallen. So 70, 80, 90 Jahre, je nachdem. Dann ist Schluss. Und daher ist das Herz so wichtig für uns. Wir merken, wenn das Herz nicht mehr schlägt, ist alles aus. Und bei der Geburt, das Herz des Babys ist so groß, so 40, 50 Zentimeter, je nachdem, wiegt so ungefähr 3,5 bis 4,5 Kilogramm. Und das Herz innen drin ist groß wie eine Walnuss und wiegt 20 Gramm. Und dann wäre die nächste Frage noch, ja, ist auch noch wichtig beim Herzen, können wir das sagen, wenn das Herz im Baby im Mutterleib erschlägt, das Blut durchpumpt, kann das Baby eigentlich atmen? Es liegt da drin im Wasser. Wenn dann die Geburt da stattfindet, was geschieht dann? Es kommt raus aus dem dunklen, warmen, ins grelle, helle Licht hinein, wo es kalt ist. Und was ist dann lebenswichtig? Genau, beim Schreien, was geschieht da? Die Lunge, die drinnen zusammengeklappt ist, wird aufgepustet innerhalb einer Sekunde, wie ein Luftballon. Aber im Herzen selbst, das Herz hat er vorher, muss er später das Blut in die Lunge reinpumpen. Das ging ja vorher nicht. Da ist von der einen Seite des Herzens zur anderen Seite des Herzens im Vorhof ein Loch drin, ein Foramen heißt das auf Lateinisch, oval, ist das Foramen ovale. Das ist offen, da kann das Herz von der rechten Seite in der linken Seite rüberpumpen. Beim ersten Schrei, wumm, klappt das zu und das Herz beginnt seine normale Funktion, wie wir es so durchnehmen werden. Das ist ein fantastisches Wunder, das mich wieder aufs Neue fasziniert. Ich durfte schon einige Kinder mit entbinden und diesen ersten Schrei miterleben, auch bei meinen eigenen Kindern. Und habe gemerkt, das ist doch ein Phänomen, das ist unwahrscheinlich. Eine andere Sache ist, wie oft schlägt das Herz pro Minute? Wie könnt ihr feststellen, wo euer Herz schlägt, ob es schlägt oder nicht? Mit dem Puls, wo fühlt man den Puls? Und dann so hochhebt, hier vorne, wo der Daumen hier runter geht, so zwei Querfinger drunter, könnt ihr mit zwei Fingern herangehen und werdet etwas merken, der merkt etwas pulsieren. Bum, 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 bum. Und es schlägt pro Minute ungefähr 70 Schläge pro Minute, Sportlern vielleicht 50, 60 und weniger sportliche 80, 90, 100. Aber zwischen 60 und 100 ist normal, also unter 100. Und bei den topfitten Leuten eben 50er Puls. Und wenn es so im Schnitt, aber im Schnitt bleibt 70, was denkt ihr, wie oft schlägt das Herz pro Minute, pro Stunde und dann pro 24 Stunden in einem Tag? Kommt er auf ungefähr 100.000 Schläge. Und das macht es jeden Tag, mal 350 Tage im Jahr, mal 10 Jahre, mal 20 Jahre, werdet ihr merken, wie viele Millionen Schläge das Herz durchhalten muss. Und es ist unermüdlich und unüberwindbar, kann man sagen. Ne? Dann ist auch mal ein anderes Phänomen, was man noch bedenken müsst. Das Herz muss sich immer den Situationen anpassen. Mal schlägt es langsamer, mal schneller. Wann schlägt das Herz denn langsamer? Oder wann kann es sich leisten, langsam zu schlagen? Wenn man schläft in der Ruhephase, wirklich Ruhephase, muss es ruhig sein. Und dann legt er flach, der schlägt es nicht kräftig. Da steht er auf, senkrecht. Und hier ist das Gehirn hier vorne, es geht das Gehirn hoch. Das Gehirn braucht 20% vom Sauerstoff. Das braucht unwahrscheinlich viel Energie. Fürs Denken, fürs Reden, fürs Hören, fürs ganze Lenkleitung, 20%. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde muss das Herz von 60 auf 80 umschwingen. Zack, zack. Und bei jedem das klappt, ist gut. Der Umschwung dauert manchmal 30 Sekunden. Wenn er nachts im Bett liegt und möchte auf die Toilette gehen, liegt er schön flach entspannt, Puls von vielleicht 55, 65, steht ja auf und läuft zur Toilette, wird ihr dann merken, es ist immer noch 55, geht nicht genügend hoch im Kopf. Was passiert dann? Sagt das Gehirn, ey, ich brauche mehr Blut, sofort alles abschalten, ich kipp um, zack, und dann fließt das Blut da rein, kriegt einen Kreislaufkollaps. Passiert relativ häufig, oder wenn man ein heißes Wannenbad macht, alle Gefäße sind schön weit, liegt drinnen, steht er auf, Blut sackt runter, früh am Morgen schon, wenn man aufsteht und sich hinstellt, fließt schon mal einen halben Liter runter vom Körper in die Beine rein. Wenn eine Badewanne rauskommt, fließt fast ein ganzer Liter runter. Das heißt, ihr kippt echt um. Deswegen immer dran denken, wenn man es mit dem Herzen zu tun hat, wenn euer Herz nicht so schnell umschlagen möchte, erst im Bett dran hinsetzen, bis 10 oder bis 20 zählen, dann aufstehen. Gut. Und die meisten Anpassungen passieren ja ganz unauffällig, das kriegen wir gar nicht mit. Eine andere Sache ist diese hier. Das Rote hier ist die Schlagader. Da seht ihr, die wird hier dick und die werden hier dünn. Das heißt, an einer Hauptarterie sind meistens zwei Venen angeschlossen, so richtig fest. Und die Arterien, die pumpen so, zack, zack. Und wenn die sich auseinandergehen, drücken sie auf die Venen drauf und die Venen haben Klappen drin. Und da seht ihr, geht es runter, das Blut vom Herzen kommt es runter. Von hier oben fließt es runter in den Körper rein und geht sehr breit. Da drückt es hier drauf, da wird das Blut hier nach oben gepumpt. Die haben eine eigene Muskulatur, die Vene hat keine eigene Muskulatur, so eine aktive. Das ist auch ein sehr schönes Phänomen. Ja, und da wollte ich Ihnen mal zeigen, ich sehe nochmal das Herz, da schlägt es, ich sehe das Blut aus mir rein, ab zur Schilddrüse, rein ins Gehirn, sehr wichtig. Dann geht es rüber hier runter in die Leber, in den Magen, Darmbereich, Milzbereich, Dünndarm, Dickdarm, Nebenniere, Niere, Genitalbereich und in Muskeln und Knochen. Und dann ist alles rot, also sauerstoffreich. Wenn es dann verbraucht ist, wird sauerstoffarm, wird es so blau gezeichnet. Also in Wirklichkeit sind es nicht blau und rot, sondern das alles Gleichfarben. Und das Sauerstoffarm geht jetzt rein wieder zum Herzen zurück, fließt von da aus in die Lungen rein. Links und rechts macht diese Acht hier, kommt er zurück und wird sauerstoffreich angeliefert und pumpt wieder rum. Und dann seht ihr auch gleich, das Herz jeder Motorradfahrer weiß, ein Moped hat zwei Takter, ein Auto ist ein Viertakter. Und unser Herz hat auch vier Takter. Wir haben hier Vorhofkammer, rechts und links. Im Prinzip sind eigentlich zwei getrennte Herzen mit zwei getrennten Aufgaben. Das Blaue hier hat die Aufgabe, das Blut in die Lungen zu pumpen. Und das Rote, die linke Seite, hat die Aufgabe, das Blut in den Körper zu pumpen. Und was mich so immer fasziniert dabei bei diesen ganzen Sachen ist, es geht lautlos. Wir spüren nichts davon. Wenn eine Maschine baut, irgendwelche Maschinen wird immer merken, klappert und kracht und pumpt und die Ventile gehen nach der Zeit kaputt. Ein Auto, ein Motor hält, wenn er viel fährt, 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, dann ist es fertig. Und unser Herz, das pumpt und regeneriert sich, läuft immer weiter. Und wegen dem Sauerstoff gleich nochmal zu sagen, ihr könnt es mal probieren, wenn man gerade so ein bisschen so lasch drin hockt, mal tief einatmet, soll man sich mal gerade hinsetzen, ein bisschen nach vorne und hoch, mal tief ein- und ausatmen, wird den Unterschied merken, ob man so da sitzt oder so da sitzt. Wenn das so drum hängt, habt ihr gleich 1 Liter Sauerstoff weniger pro Atemzug, als wenn das so da sitzt. Deswegen immer daran denken, dass man gerade sitzt, wie es schon heißt. Die Beugemuskeln sind stärker als die Streckmuskeln, das sacken automatisch wieder zusammen. Dann noch eine andere Frage ganz kurz. Wo ist sitzen das Herz, wenn ihr jetzt unseren Körper so anschaut? Jetzt seht ihr alles so, wie es da ist. Wo würdet ihr das Herz einbauen? Hier, 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 hier. Da, in der Mitte. Also mit der rechten Hand, so halb links. Ja. So schaut es dann aus. Und dann seht ihr hier, das Herz hat eine eigene Hülle außenrum. Und hier gibt es eine zweite Hülle, die trennen sich, die beiden Hüllen, von der Lunge, von dem Herzen selbst. Ist alles drin. Das ist eine Drüse, nennt sich Thymusdrüse, ist wichtig für die Körperabwehr. Und hier oben ist die Schilddrüse, hier in diesem Bereich. Ja. Und das ist auch nur wichtig mit dem Herzen hier vorne drin. Das bedenken oft viele Leute nicht, die Bodybuilding machen. Sie essen, schlucken viele Eiweiße, um viele Muskeln zu haben und kräftig zu trainieren. Das funktioniert. Wenn er viel Eiweiß schluckt, kriegt er auch wirklich kräftige Muskeln. Das ist tatsächlich so. Aber was sie oft nicht bedenken ist, dass die Muskulatur des Herzens auch dicker wird. Und außenrum sind die Rippen hier. Die Muskulatur wird auch dicker, nach außen wie nach innen. Wenn das Herz zu weit nach vorne, genetisch zu weit nach vorne liegt, kann sein, das Herzmuskel wird größer und wächst nach außen, nach vorne zum Rippen hin. Von den Rippen die Muskeln wachsen zurück zum Herzen hin, dann schlägt das Herz auf die Rippen drauf, dann kriegt der Herzmuskelentzündung. Kommt halt relativ häufig vor bei Leuten, die Bodybuilding machen, gerade bei Jugendlichen, muss ich es immer dazu sagen. Das kann nicht jeder so durchhalten. Das Zweite, wenn sie so Bodybuilding machen, die Muskeln dick werden, wird auch der Zungenmuskel dick und dann hat der dicke Zunge viel Muskeln drin. Und auch euer Kinn wird etwas breiter dadurch. Schaut euch mal die Bodybuilder an. Und kann nicht jeder so durchhalten, das Ganze durchzumachen. Gut. Und dann ist so ein Röntgenbild jetzt hier. Das ist normal üblich im Krankenhaus, wenn man macht, wenn jemand reinkommt, erstmal ein Röntgenbild. In der Mitte seht ihr etwas Dunkles hier. Was könnte das sein, das Dunkle? Das ist die Luftröhre, wo wir einen ausatmen. Das Dunkle hier ist die Lunge. Und die hellen Streifen, das sind die Adern, die Lungenarterien. Und hier sieht man so die Silhouette vom Herzen. Das wäre eine normale Silhouette. Und sie sieht ja hier, die ist festgemacht. Das Herz ist auf dem Zwerchfell festgemacht, bewegt sich aber im Ein- und Ausatmen mit hoch und runter. Und deswegen könnte auch mal schon sein, wenn er gerade mal schnell tief ein- und ausatmet, wird es ein bisschen schwindelig, weil das Herz gerade pumpen möchte und nach unten gezogen wird. Das finde ich eine fantastische Aufnahme hier. Das ist, seht ihr, die Hauptschlagader vom, wenn das Herz, die ersten Adern, die vom Herzen aus rausgehen, gehen gleich, gibt das Herz gleich wieder Blut zu sich selbst zurück, zu den Kapillaren, in das Herz herein. Und ihr seht hier winzig kleine Äderchen, die sind so ein bisschen größer als ein Haar, nennen sich Kapillare. Und dieses Blut muss ja wirklich durchgepumpt werden, bis zu den Fingerspitzen, bis zu den Zehen runter, bis zu den Haarspitzen hoch, wieder gesammelt werden. Und das ist, finde ich, sehr schön. Und jetzt wollte ich mal ein Bild zeigen. Ich muss mal hierher kurz mal umschalten für ein paar Sekunden, dass man sehen kann, wie das Herz pumpt. Da seht ihr die Lage, linken Herzmuskel, linke Brustseite. Und der Fluss des Blutes hier vom Gehirn und vom Oberarmen und der Lunge hier runter ins Herz rein. Ist blau sozusagen, sauerstoffarm. Im Herzen haben wir diese Klappen drinne, so richtige Segeltuchklappen, die am Muskel hier, diesen Muskeln festgemacht sind. Und von hier unten kommt das Blut hoch von den Beinen. Dann geht es von da aus rein in die Lunge. Und es geht auch nicht so kontinuierlich, sondern ihr seht, es wird immer kurz angehalten, geht es wieder weiter. Finde ich so fantastisch gut hier. Und wenn es zurückschlagen möchte, wird es, also die Klappen sind wirklich so gebaut, dass der Fluss in eine Richtung gehen muss, ob er will oder nicht, wird weitergemacht. Das sind die pulmonalen Klappen. Und von da aus geht es dann rein in die Lunge. Dann von der Lunge mit Sauerstoff reich, kommt es wieder zurück in den linken Vorhof rein. Und von da aus geht es rein, das Blut ist hier durch, bringt also das sauerstoffreiche Blut wieder zum Herzen zurück, damit es wieder durchgepumpt werden kann. Und das ist die Aortenklappe, ich komme gleich, Aortenklappe ist dahinter, die Mitralklappe hier, und das ist die Aortenklappe. Und wenn man irgendwelche Entzündungen hat, zum Beispiel eine Grippe verschleppt, dann gehen diese Grippeviren rein in den Körper. Man nimmt nichts ein und dann gerade man, hat man jetzt in den Herzkliniken nachgewiesen, dass auf den Klappen selbst Bakterien, manchmal sitzen, wenn man die untersucht, sind es die Bakterien, die vorher die Grippe ausgelöst haben. Also wenn man Schnupfen haben sollte und Fieber haben sollte, ist zu empfehlen, unbedingt Antibiotika einzunehmen und nicht zu sagen, komm von allein, geht von allein, sonst verschleppt man die ganze Sache. Und dann legen sich die Bakterien hier in diesen Zwischenmuskeln rein und können von da aus zerstreuen. Und können dann die Klappenränder hier kaputt machen. Und das funktioniert, wie gesagt, jetzt im Moment bei uns, bei jedem von uns. Und dann das Sauerstoff habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Aber der Sauerstoff, den wir einatmen, geht dann nicht als Gas so rein, sondern muss irgendwo aufgenommen werden. Wird aufgenommen durch die roten Blutkörperchen hier. Die nehmen Sauerstoff auf und bringen ihn dann weg. Und wenn wir jetzt viel rote Blutkörperchen haben, haben wir viel Sauerstoff, haben wir viel Energie. Haben wir wenig rote Blutkörperchen, haben wir wenig Sauerstoff, haben wir wenig Energie. Das nennt man Anämie, wenn jemand so bleich wird oder wenig rote Blutkörperchen hat. Was denkt ihr, wo ist mehr Energie drin? Hier, welche Arterie ist besser, diese hier mit den wenigen roten Blutkörperchen oder die mit den vielen roten Blutkörperchen? Also diese Arterie hier hat einen Autobahnstau. Seht ihr, ein Autobahn, das ist gestaut. Das ist also eine Embolie, sagt man dazu. Und das hier drüben sind die gesunden. Eine gesunde Arterie, da fließt der Autobahnverkehr sozusagen schön flüssig durch. Das wäre ein Stopp, wenn ihr das hier habt. Das seht ihr auch, wenn es zum Stopp kommt, prallen die roten Blutkörperchen aufeinander und wie Geldrollen, so sammeln die sich und verklumpen dann. Und das Bild habe ich mal gefunden, fand ich sehr schön. Da sind Zahlen drauf, da seht ihr oben 70, 60, 40. Das Herz pumpt ja relativ regelmäßig. Wie kommt das? Das sind ja Millionen von kleinen Herzzellen und die Herzzellen, jede Herzzelle alleine kann einen eigenen Impuls abgeben. Eure Muskelzellen und Hautzellen können keinen eigenen Impuls abgeben, das geht nicht. Wenn mein Finger sagt, geh mal hoch, geht er hoch. Geh runter, geht er runter. Weil die Herzzellen sind selbstständig, die können selbst auch eigene Impulse abgeben. Deswegen gibt es manchmal Kammerflimmern, Kammerflattern und solche Sachen. Aber sie müssen alles schön gleichmäßig dirigiert werden. Und wenn ihr so ein Orchester mal seht, wenn ihr schon mal im Orchester wart, seht ihr am Anfang, übt jeder Musiker sein eigenes Instrument, habt ein großes Chaos. Dann kommt der Dirigent, klopft zweimal drauf, poch, poch, dann herrscht Ruhe, dann sagt er, du fängst an, dann gehst du. Und dieser Dirigent ist hier oben drin, in diesem roten Bereich da, das heißt Sinusknoten. Und der schlägt ungefähr mit 70, das ist unser Hauptschlaggeber. Wenn der ausfallen sollte, übernimmt dieser Knoten hier, AV, heißt Atrioventrikular, also Vorhofkammerknoten, der schlägt damit mit 50 bis 40. Wenn der ausfällt, übernehmen diese Zellen den Rhythmus mit 25 Schlägen. Vor kurzem habe ich so einen Patienten gehabt, der hat 25 Schläge pro Minute gehabt, war ziemlich kaputt und konnte kaum was machen, konnte sich kaum rühren, musste getragen werden. Haben wir ein Mittel reingespritzt, dass er schneller schlägt und dann ging es wieder, dann bekam einen Schrittmacher, dann ging es wieder gut. Und hier könnt ihr sehen, dass man diese Sache auch ableiten kann in die sogenannten EKG. Und da hat man früher das so abgeleitet und wo es ja nicht mehr bezeichnet sollte, fing man einfach an, mit den Buchstaben zu sagen, das ist die Nulllinie, die erste, die das hochgeht, ist die P, die wieder runtergeht, ist das Q, das ist dieses R, das ist S und das ist T, PQRST. Und dieses R, darum steht hier RR-Intervall, in der RR-Abstand, also von R zu R zu R, könnt ihr sehen, das ist ungefähr ein Puls von 70 hier, in 3 Sekunden, 3,5 Schläge. Aber wenn dieser Knoten ausfällt, dann kann es auch sein, dass ein Schlag mal extra kommt, wie hier, zu früh einfällt, gibt es also einen extra Schlag. Und wenn dieses mittlere Teil alles in Ordnung ist, aber da unten etwas ausfällt, gibt es da unten einen extra Schlag. Daraus kann man im EKG eben sehen, welche Art von Rhythmusstörungen die hat, wo das herkommt und ob es gefährlich oder ungefährlich ist. Und da habe ich einen schönen Film gefunden, der so schön mal das Ganze klar macht, wie das Ganze funktioniert. Die Reizleitung hat mich so fasziniert. Können wir mal sehen. Hier oben ist dieser Sinusknoten, der Dirigent. Dung gibt er seinen Schlag ab, dann geht es zum Vorhof über und vom Vorhof geht es dann rüber in diesen AV-Knoten rein und dann rein in die Muskulatur da unten runter. So wird das Ganze koordiniert, vollkommen selbstständig und das finde ich fantastisch. Und sowas kann nicht von allein entstanden sein. Das ist wirklich von Gott vorgegeben, wie es funktionieren soll. Das funktioniert dann 80, 90 Jahre lang, bis der Knoten nicht mehr schlagen möchte. Ach, mal her. Und wenn dieses System nicht mehr richtig funktioniert, dann muss das System eben künstlich aktivieren. Und dann braucht man eben einen sogenannten Schrittmacher. Und die Aufgabe des Herzens ist ja nicht nur, dass es pumpt, sondern es soll auch sinnvoll sein. Aber wie mit diesem Bild kurz dargestellt, das wird diese Sauerstoffversorgung. Die roten Blutkörperchen nehmen Sauerstoff auf und geben die CO2 ab. Unsere Pflanzen, die wir zu Hause haben, nehmen das CO2 auf und geben O2 ab. Und da ist der Wald so wichtig für uns, weil von den Pflanzen bekommen wir Sauerstoff und wir geben ihnen CO2 zurück. Dann geht es hier ins Gehirn rein, vom Gehirn durchblutet, da kommen die Hormone rein, die wir brauchen zum Steuern. Dann kommt hier der Darm, der die Sachen aufnimmt und abgibt. Also Salze, Elektrolyte und andere Sachen und Zucker. Dann geht es in die Niere rein. Die Niere entgiftet uns mit NH3. Das ist Harnstoff, der abgeschafft wird und wieder Hormone reingibt zum Blutdruck steuern. Und hier die Leber, die also das Essen aufnimmt, entgiftet und uns die Sachen so zurecht macht, dass wir die Zellen, die zur Energieverwendung aufnehmen können. Und vorhin habe ich schon gesagt, diese eine Ader, die verstopft war, wenn die verstopft ist, hier haben wir das Herz. Das Herz hat hier eine Hauptarterie hier vorne und eine zweite Arterie und noch eine Arterie, die außen rum geht, die jetzt nicht eingezeichnet ist. Und wenn ganz unten mal etwas verstopft, eine Stenose entsteht, eine Verengung, dann fällt das Stück hier aus. Wenn das ausfällt, schreit es um Hilfe. Das werdet ihr sofort merken. Ich habe etwas, das ist. Und diese Schmerzen, wenn die weiter oben sind, wenn die zugerauchte Arterien sind oder sowas, dann fällt das ganze Stück hier aus. Das ist dann schon sehr tragisch. Und hier können wir die Arterien nochmal sehen, verschiedene Arten. Hier, das ist also eine Thrombose oder Embolie. Hier ist eine Entzündung drin, das ist ein weißes Blutkörperchen, die verhindert, dass was nachkommt, weil die Entzündung gerade abheilen muss. Und hier sind die normalen Arterien, die wir so haben. Ja, wie ist es mit der Arterienverkalkung? Wie lange dauert es, bis wir verkalkt sind? Es liegt an unserer Ernährungsweise, die wir haben. Und im Schnitt könnte mit der Ernährung, wenn man es mal ändern möchte, dauert 3 bis 5 Jahre, bevor der Körper das wieder regeneriert ist. Aber umgekehrt, innerhalb von 5 bis 10 Jahren können wir auch zustopfen, unsere Arterien. Das seht ihr hier, am Anfang, wenn wir zu Fett essen, kommt so ein Fettstreifen in so eine Arterie rein. Er isst etwas Fettiges, von mir ist eine Sahnetorte und ein Schweinegulasch mit einem guten Braten dazu. Und dann geht er nach Hause und dann legt er euch rein ins Bett nachts und dann muss alles verdaut werden. Und wenn man am nächsten Tag zum Arzt geht und Blut abnimmt, was ich öfters mache, kommt so ein Röhrchen rein. Dann lasst das Röhrchen stehen, schau nach, wie die festen Bestandteile sich runtersenken und ihr Wasser übrig bleibt. Und diesem Wasser, was übrig bleibt, kann man plötzlich sehen, dass da ein kleiner Fettstreifen drin ist. Das heißt, wenn wir zu fettes Essen essen, bleibt es fettes Blut macht fette Organe. Und gesundes Blut macht gesunde Organe. Und wenn jetzt jemand, der gerne Fett isst und gerne Coca-Cola trinkt oder so Bier immer regelmäßig trinkt, dazu ist er übersüßt. Und diese Sachen hat es Auswirkungen auf unser Blut und dieses Blut hat dann Auswirkungen auf unsere Organe. Und wenn diese Sachen dann zugehen und hier seht ihr einen großen Durchmesser noch, wo viel Blut durchgeht, hier geht fast nichts mehr durch. Wenn da fast nichts mehr durchgeht, kriegen die Zellen unten keinen Sauerstoff mehr rein und ersticken. Das nennen wir dann so Gangrän zum Beispiel. Häufigste Ursache in Deutschland für Amputationen. Und wenn es am Herzen ist, habt ihr verschiedene Abteilungen vom Herzen, könnt ihr es sehen. Das Herz kann hier im vorderen Bereich, im hinteren Bereich, im seitlichen Bereich irgendwo zugehen. Was man heutzutage macht, ist meistens, wenn man sowas merkt, und es rechtzeitig bekannt wird, dass man versucht, so Stents einzuschieben, kleine Eisenteilchen, die die Adern aufgehen lassen, damit das Blut da durchfließt. Und das Gleiche, wenn es im Kopf geschieht, kriegt man eben, wie man hier sieht, wird nicht mehr durchblutet, dieser Bereich, der fällt da aus, haben wir einen Schlaganfall. Oder wenn die Adern zu hart geworden sind, dann werden sie unelastisch, dann können sie platzen, dann gibt es eine Blutung. Und das macht auch wieder beides, wenn jemand gelähmt ist, kann er nicht sagen, ob es ist es so oder so. Man kann es nur sehen, das Gehirn fällt hier aus und dann fällt die Hand runter, oder der Mundwinkel hängt runter, das Bein hängt runter, je nachdem. Da macht man immer ein CT, schaut es mal nach, blutet es oder blutet es nicht. Wenn es dann nicht blutet, also wenn es keine Blutung ist, dann gibt man eben Mittel zum Auflösen des Blutes, sehr starke Gerinnungshemmer rein. Und dann versucht man, diese Sachen wieder aufzulösen. Und hier sieht man so ein Beispiel dafür nochmal. Also hier, wenn das Blut kommt an, ist ziemlich verkalkt, hier kommt recht wenig durch. Und dahinter kommt fast gar nichts an. Und solche, ich war in der Gefäßchirurgie als Student, habe dann ein Vierteljahr lang jeden Tag meine OPs mitgemacht mit verschiedenen Gefäßchirurgen. War mir zuständig zum Abdrücken der Halsschlagader, der Hauptschlagader. Und wenn ich sie abgedrückt habe, hat es richtig gekracht. Also von außen, man macht dann auf, schaut sich die große Hauptschlagader da drinnen. Und ich sage, okay, hier, zack, mach mal zu, damit es nicht blutet. Da habe ich die Zange genommen und zugemacht und das krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aber der Kalk bleibt drin stehen. Da geht man mit so einem speziellen Löffel, Dissektor heißt es, geht man her und kratzt das Ganze richtig raus. Man kann es wirklich rauskratzen und dann kann man es daneben hinlegen und kann richtig sehen, wie so ein altes Wasserrohr, das 20, 30 Jahre alt ist und verrostet ist. Genau das gleiche, identisch. Da habe ich mal rangelangt während der OP mit dem Handschuh ran. Zack, habe ich gleich einen Schnitt drin gehabt, muss mir einen neuen Handschuh geben lassen. Das Zeug ist wirklich hart, knochenhart. Und dann seht ihr zum Beispiel, jemand kommt aus einem Restaurant raus und langt sich da oben ans Herz ran. Das sind typisch die Beschwerden, die man so hat, wenn man Herz vor einem frischen Infarkt, wenn jemand klagt, es tut ihm hier oben weh und strahlt so in die linke Armseite aus, dann ist es ein Hinweis für Herzinfarkt. Das ist wichtig, wenn man so Bekannte hat, die sagen, es klemmt hier und strahlt in den Arm raus oder es strahlt in den Hals oben rein. Dann kriegt man Angina pectoris. Angina heißt Angst, pectoris ist der Brustkasten. Also Angst im Brustkasten, das klemmt sich richtig zu. Und dann macht man meistens erstmal eine EKG, schaut mal nach, wie es ausschaut. Ihr seht das verschiedene Sachen hier. Diese sogenannte P-Welle hier, das ist normal, die wird immer schneller, schneller, schneller. Oder hier schlägt ein P dann auch, kommt, passiert gar nichts mehr. Oder hier geht es ganz schnell hier zu mehr. 300, 150. Das wäre ein Puls von 150 hier ungefähr. Hier ein Puls von 60, 70. Es gibt verschiedene Rhythmusstörungen, die man so haben kann. Muss man, wenn man so Beschwerden hat, dass man EKG machen, dann sieht man, wo das liegt, dieser Infekt. Hauptursache für uns hier in Mitteleuropa, Nordeuropa und Nordamerika sind unsere Ernährungsgewohnheiten. Das Bild hier soll mal kurz zeigen, was essen wir so gerne, auch heute wieder, zu einem Tag wie heute, wird ein Festessen gemacht. Wir essen wahrscheinlich gerne viel Fleisch. Nichts dagegen zu sagen, aber wir essen zu viel Fleisch. Denn hier eine Statistik, eine offizielle Statistik aus Deutschland, hier von 2016 ist das. Wenn ihr seht, im Schnitt ein Deutscher pro Kopf in Deutschland isst im Jahr 36 Kilogramm Schweinefleisch, 12,5 Kilogramm Geflügelfleisch, knapp 10 Kilogramm Rindfleisch. Zusammenzählt 36, 46, 48, 58, 60. Sonstige sind in Muscheln, Schrimps oder was man so alles isst. Kommt er auf 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr, ist der Durchschnitt. Ich selbst bin Vegetarier, also für mich muss jemand anders was mehr mitessen, den Schnitt zu halten. Also man sagt 60 bis 80 Kilo sogar, teilweise die Leute. Und der Körper muss die ganze Zeit durchhalten. Und da ist die Frage, was sollen wir essen? Wie können wir uns davon schützen, dass unsere Adern nicht zukalken? Und das Bild fand ich, und ihr seht auch, dass die Zeitungen von heute, Spiegel, Fokus, Stern, haben oft diese Themen dran, weil sie merken, das ist etwas, was das Volk wirklich wissen sollte. Auch hier seht ihr was Typisches, der Mann isst das Fleisch, die Frau isst die Karotte. Die Frauen sind insgesamt etwas gesünder, bewusster als Männer. Sie wissen, wie das Ganze zusammenhängt. Und da habe ich mal kurz aufgeschrieben, Entstehung von Arteriosklerose. Wie passiert denn das, dass wir so zukalken? Wir kalken unser Hirn ja zu und verkalken im Alter und verblöden dann im Alter und möchten das ja vermeiden. Und da muss man schon, die Wissenschaftler forschen jetzt sehr stark in Bezug auf Hirnverkalkungen, und zwar weltweit von Russland bis Japan, Nordamerika, Südamerika, Europa, alle forschen sie nach, was können wir tun, wenn wir älter werden und nicht verdummen wollen. Und alle kommen zum gleichen Schluss drauf, dass die Länder, die mehr vegetarisch leben, im Alter fitter sind, als die Leute, die jetzt zu viel Fleischkonsum essen und zu mitteleuropäischer Kost essen. Aber Entstehung von Arteriosklerose ist mal der Hochdruck zu nennen. Bluthochdruck, wenn man den zu lang hat und nichts einnimmt, werden die Adern ja eben stehen unter Dauerspannung und werden porös. Ist wie ein Gartenschlauch, wenn man von der zudreht und hinten fließt Wasser nach, steht der Druck und irgendwann wird es porös, geht das Wasser raus. Hypercholesterämie und Hypertriglyceridinämie, das sind also Fette, die wir so haben. Und das nennen wir die Avocado. Also der Unterschied zwischen Pflanzenfett und tierischem Fett ist gewaltig. Also ich habe Avocado erst in Afrika kennengelernt von Leuten, die, der eine Mann hat einen Baum umgehauen, entästet, den Baum auf die Schulter genommen, nach Hause getragen, ohne Fleisch zu essen. Er hat Avocado gegessen täglich. Da sind wir unterwegs auf Natur gewesen. Aber dann hat er so einen großen Sack mit Avocado dabei gehabt. Was ist das denn? Kannte ich noch gar nicht. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist Avocado für mich eine Wunderpflanze. Wir können nämlich Fett hernehmen, wenn das Gänseschmalz oder Butter hernimmt, alles tierische Fette, mal die Hände damit einreibt, und dann feststellen, was passiert, wenn er Wasser drüber laufen lässt. Das Wasser perlt ab. Dann nimmt der Avocado, reibt man die Hände ordentlich ganz dick, kräftig ein, lasst auch Wasser drüber laufen, perlt zwar auch ab, aber können mit dem Wasser das Avocado wieder abwaschen, und zwar problemlos. Das heißt, die Pflanzenfette wie Avocado, die haben zwei Endigungen, eine Fettendigung, eine Wasserendigung mit Hydroxid, OH-Gruppe. Der Körper kann diese Wasserstoff-Hydroxid-Gruppe zuerst aufspalten, das heißt, wenn der Wasser drüber laufen lässt, spaltet sich das Fett eben dort ab und es wird vom Körper her schön aufgenommen, sehr energiereich, ersetzt wirklich Fleisch ohne Probleme von der Energie selber her, lässt euch nicht verkalken, reinigt euch. Und die tierischen Fette lassen uns halt eben, so wie die Haut auf der Hand eben so umschlungen wird, wie ein Handschuh, so ist halt innen drin die Adern, die halt auch zukleben. Übergewicht ist auch eine wichtige Sache. Ich frage mal die Leute, wenn sie bei mir ankommen, ich habe früher erst in der Praxis eine Waage gehabt bis 120 Kilo und dann im Vierteljahr habe ich sie weggetan, dann ging das bis 150 Kilo, da habe ich sie jetzt wieder weggetan. Jetzt habe ich die ersten Leute schon mit 170, 180 Kilo in der Praxis. Jetzt habe ich also meine Waage jetzt bis 240 Kilo. Ich denke, soweit werden es die Leute nicht schaffen. Aber ich bin erstaunt, die letzten 20 Jahre, wenn ich meine Patienten anschaue, ich frage sie immer wieder, wie viel haben sie gewogen, als sie geheiratet haben? Und da kann man ja sehen, das war Standardgewicht zwischen 20 und 30 Jahre, was ihr so habt. Und ein Patient, noch weiß ich noch genau in der Praxis, in dem Krankenhaus, wo ich da war, der war wirklich ein 3 bis 4 Mal so breit wie ich. Und manchmal sagte ich, ich sollte ein bisschen mehr Sport treiben. Der meinte ganz wütend zu mir, was, ich mehr Sport treiben? Ich glaube, Spinne, was soll das denn? Ich habe genug Sport in meinem Leben gemacht. Ich habe mich so angeschaut. Der war so über 60 und wirklich kugelrund, also wirklich, wirklich dick. Und ich sage nicht so schnell was, wenn jemand kräftig gebaut ist. Die sind alle wegen unterschiedlich als Menschen, ja. Aber ihm habe ich gesagt, weil er Asthma hatte und Herzbeschwerden, meine ich, ein bisschen Bewegung tut, brauchen Sie doch. Meinte, ich habe genug Sport gemacht. Sie haben doch nie Sport gemacht, das geht doch gar nicht, so wie sie ausschauen. Am nächsten Tag kam ich wieder zur Visite. Und der Doktor, schauen Sie her. Hat er mir jetzt ein großes Fotoalbum hergezeigt. Hier, das bin ich. Und ich muss euch sagen, der sah aus wie ein kleiner Herkules. Also sah super top aus. Zwischen 15 und 30 Jahren, also 15 Jahre lang, hat er intensiv Sport gemacht. Ging am Wochenende auf irgendwelche Sportevents, hat er seine Goldmedaillen gekriegt. Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, Laufen, Springen, alles. Da meinte ich, aber wie, das verstehe ich jetzt nicht. So topfit, wie sie waren und so, wie sie es ausschauen, sie sind ja 30 Jahre vorgealtert von ihrem Alter her. Meinte, ja, ich habe Sport gemacht, bis ich so 30, 32 Jahre alt war, fast jedes Wochenende. Kräftig husten, ne? Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, Sport oder Familie, wenn du weiter auf deine Sportevents hinrennst, kommst du zurück und meine, deine Familie ist nicht mehr da. Das ist ja ganz erschrocken, hat gesagt, meine Familie geht vor. Aber jetzt fand ich auch sehr gut, sehr sozial eingestellt. Seine Ehe ging ihm vor, muss ich sehr loben. Aber er hat etwas vergessen. Er hat zu mir ganz klar gesagt, ich habe dann aufgehört, Sport zu machen, aber gegessen wie vorher. Und dann blieb ich 2 Jahre lang ohne Probleme. Aber nach 2 Jahren, also zwischen 32 und 34, blieb ich konstant, aber habe reingehauen. Und der Körper hat immer gesagt, es kommt ja rein, wir bauen es bald wieder ab. Aber nach 2 Jahren hat der Körper gesagt, es wird nicht mehr abgebaut, jetzt speichern wir es. Und innerhalb von 2 Jahren hat er, konnte gar nicht so schnell zuschauen, wie er dick geworden ist, hat er gesagt. Und dann kam es ihm allmählich, dass er aufhören sollte mit dem Essen. Und dann musste er sich umstellen. Das musst du dir vorstellen, 34 Jahre lang haut ihr rein, das soll er bremsen. Es war für ihn echt eine Qual, aber als er dann zu uns ankam mit Asthma und Herzbeschwerden und allem Möglichen, ging er wieder weg von uns und dann habe ich gehofft, dass er etwas gelernt hat. Ein anderer Punkt für Arteriosklerose ist das Rauchen. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen. Unser Körper hat interessanterweise Nikotinrezeptoren. Also er spricht auf Nikotin richtig an. Es tut ihm gut. Wenn die Raucher sagen, ich rauche, das tut mir gut, haben sie recht. Das Nikotin macht uns ein Glücksgefühl. Zwar nur für eine hundertstel Sekunde, aber die hundertstel Sekunde fühlt euch mal wohl. Da muss er nächsten Zug machen, sich wieder wohl zu fühlen. Aber mit jedem Rauchen tut ihr 300 bis 400 verschiedene Gase und Stoffe in euch reinpusten, die euch eben kaputt machen. Aber das ist was für Rauchen, muss man nicht Raucherkurs machen. Dann Harnsäure. Die Harnsäure entsteht bei zu viel Fleischkonsum. Was ist Fleischkonsum? Besonders bei Innereien und Blut. Warum? Weil Blut und Innereien enthalten Proteine, Purine. Und die Purine müssen abgebaut werden, weil sie giftig sind für uns. Müssen ja umgebaut werden. Wir speichern nicht das Fleisch als Fleisch, den Apfel als Apfel, sondern wird ja alles, was wir essen, wird aufgespalten in kleinste Einheiten, wieder neu zusammengesetzt. Also nicht, dass ihr denkt, wie ich in der Apotheke manchmal sehe, dass dann ein Haifischknobel verkauft wird, um Knobel zu bilden. Könnt ihr vergessen, ja. Also er isst, alles was er isst, wird aufgespalten in kleinste Einheiten und der Körper bastelt es hinterher wieder zusammen, was er braucht, nach Notwendigkeit. Also Knobel macht kein Knobel, sondern Knobel macht Harnsäure. Und die Harnsäure ist es für den Körper sehr giftig, sind Stickoxide. Und wenn jetzt beim Fleisch muss ich jetzt sagen, Blut, alles mit Blut macht Gicht. Alle Innereien, Leber, Haut, Niere, Kesselfleisch, Brie, Hirn macht Gicht. Und ich habe gerade vorgestern wieder jemanden in der Praxis gehabt, der kam an mit Schmerzen im Handgelenk. Da meinte ich, habe ich so angeschaut, das ist doch Gicht. Was, Gicht am Handgelenk? Am Großzeh habe ich doch Gicht. Nee, das ist Gicht am Handgelenk. Haben es durchgesprochen und dahinter kam raus, der hat eben seine Blutwurst gegessen und ein Bierchen getrunken. Und beides gemeinsam, Bier ist C2H5OH als Grundformel, plus die Harnsäure, das ergibt dann die Gicht hoch 3. Da kriegt man nicht sofort seine Gicht, sondern er baut diese Stoffe ja ab. Also am Sonntag wird das Kesselfleisch gegessen und am Dienstag oder Mittwoch hat man seine Gicht. Weil es ja abgebaut wird, abgebaut, dann bleiben diese Stoffe übrig. Und die Niere kann nur begrenzt ausscheiden. Und wenn es für uns 10 Gramm Harnsäure ankommen, sie kriegt bloß 3 Gramm raus, bleiben 7 Gramm übrig. Wohin damit? Der Körper sagt, das ist giftig, das muss ich verdünnen. Wo kann ich es verdünnen? In den Gelenken. Warum in den Gelenken? Weil die Gelenke sind voller Flüssigkeit. Wird alles in die Flüssigkeit reingeschmissen. Und dann kriegt dann zu Gicht, dann schwillt das Gelenk an. Wenn man reinsticht, das rauszieht, kriegt man richtig so etwas milchig-weiße Flüssigkeit raus. Wenn man die unter dem Mikroskop anschaut, sieht man richtig die kleinen Kristalle, die Gichtkristalle. Könnt ihr richtig so direkt selbst anschauen. Das zeige ich den Leuten immer gerne. Und deswegen achten Sie bitte drauf, also Innereien und Blut. Bei Blut meine ich jetzt rot eingelegte polnische Krakauer, roher Met, Tatar und solche Sachen und roher Schinken. Wird dazu neigt. Dann Stoffwechselstörungen machen Arteriosklerose, wie Diabetes mellitus zum Beispiel. Und ganz wichtig, Bewegungsmangel macht auch Arteriosklerose. Man hat mal nachgeschaut, wie viel läuft ein Mensch im Schnitt. Und die Menschen im Schnitt haben 1950 rum noch 1950 rum, sind die Leute im Schnitt pro Tag 10 Kilometer gelaufen, als es keine Autos gab. Die sind mit dem Fahrrad 20, 30 Kilometer zur nächsten Stadt geradelt zum Einkaufen. Und heute sagen wir 30 Kilometer, boah, bist du mit dem Fahrrad gefahren, so weit. Und früher war das normal. Ja? Und heute ein fleißiger Beamter, kann man ja so Gangzähler an den Fuß ranmachen, innerhalb von 24 Stunden, ein fleißiger Beamter in Wiesbaden, hat es in Wiesbaden durchgeführt, mit einigen Beamten, nicht bloß mit einem, sondern mit vielen Beamten. Was laufen die im Schnitt, was schätzt ihr? Von zu Hause, in die Arbeit, im Büro, zurück, in 24 Stunden. Weniger. 300 Meter. Die laufen von zu Hause zum Auto, vom Auto in die Tiefgarage, von der Tiefgarage zum Aufzug, vom Aufzug ins Büro, vom Büro wieder zum Aufzug, vom Aufzug zum Auto, vom Auto zu Hause nach Hause. Fertig, 300 Meter. Aber wenn ihr denkt, dass ein Bauer heutzutage, der sowas nicht hat, mehr läuft als ein Beamter, hat er zwar recht, aber ein Bauer früher lief im Schnitt 20 Kilometer im Schnitt pro Tag. Die haben also ihre Mistgabel gehabt, dann raufgetan, dann raus aufs Feld, wieder raus, runtergetan, den ganzen Mist und so etwas, dann sind ziemlich viel gelaufen. Und ich habe bei mir einen Bauern mal gehabt, der kam zu mir an, mit Schmerzen vom Kopf bis zum Fuß, so konnte er kaum laufen. Was hat der denn? Ich habe an all möglichen Krankheiten schon durchgerattet im Kopf, das. Das kann nicht sein. Und hinterher kam er da drauf, dass er ganz was Einfaches gemacht hat, hat einen schrägen Hang, ein Feld gehabt, da hat er Mais angepflanzt. Und dann, wie es fertig war, wollte er dann ernten mit dem Trecker, fuhr er hin, so schräg wie es war, mit seinem Anhänger und seiner Maschine, und dachte, oh, wenn ich jetzt hier das durchmache und es raufgeworfen wird, kippt mir der Anhänger um. Das lasse ich bleiben. Mein Großvater hat auf diesem Feld schon Mais angepflanzt. Kann ich doch auch tun. Mein Großvater kam mittags mit der Sense nach Hause, hat gegessen, ging wieder aufs Feld, hat auf diesem Feld den Mais geerntet. Also nahm er seine Sense, wie sein Opa, und hat Mais geerntet von Hand. Und dann hat er im ersten Tag nichts gemerkt, im zweiten nichts, und am dritten Tag ist sein Muskelkater gehabt vom Kopf bis zum Fuß. Der hat also ein paar Tage angehalten. Also auch ein Bauer von heute, im Vergleich zu seinem Großvater, so zwei Generationen vorher, hatte ich wieder die gleiche Bewegung drauf. Denn ein Bauer von heute arbeitet zwar mehr wie früher, von der Stundenzahl her, aber hockt auf seinem Traktor drauf und bin ich nur richtig? Bin ich nur richtig? Und dann kommt sie zu mir an, haben ihre Muskelbeschwerden im Hals oben drin. Auf dem Traktor, wenn ich müsste ja 200 Meter runter, 200 Meter hoch mit dem Traktor fahren, um die Grad zu pflügen. Und das hat mich so nachdenklich gemacht, oder eine Frau hat mir auch erzählt, die ist jetzt inzwischen ist jetzt 92 Jahre alt. Und wenn sie früher immer einmal in der Woche haben sie gebadet, dann ging sie mit 20 Liter einmal runter zum Brunnen, hat dann jeweils 10 Liter reingetan, hat die 20 Liter nach Hause geschafft, hat sie in die Wanne reingeschüttet und ein Feuer angemacht, dass es warm würde. Dann wurden die Kinder gebadet, dann wurde der Vater gebadet, dann die Frau gebadet. Und wir heutzutage, wir haben Wasserhahn an, Wasserhahn zu, fertig, laufen nicht mehr zum Brunnen, gar nichts mehr. Also wir haben schon eine sehr noble Welt inzwischen bei uns, Schlaraffenland kann man sagen. Also Bewegungsmangel brauchen wir unbedingt. Und wie viel Bewegung soll man haben? Also mindestens 30 Minuten pro Tag Ausdauertraining. Also entweder 30 Minuten spazieren gehen, wenn man älter ist, oder 30 Minuten mit dem Fahrrad nur so eine Stunde fahren, sonst bringt es nicht so viel. Fahrrad strengt nicht so sehr an. Schwimmen eine halbe Stunde, Dauerlauf eine halbe Stunde, Radfahren eine Stunde. Das ist der Schnitt, den man offiziell jetzt macht. Und diese Idee der Bewegung, dass sie gut ist, sagen uns mittlerweile sogar die Hirnforscher, die gerade nachschauen, wer wird im Alter nicht so schnell dement, und haben festgestellt, die Leute, die sich körperlich bewegen, sind im Alter noch geistig ganz schön fit. Und diejenigen, die da vor dem Fernseher hocken und ihren Kaffee trinken, sind im Alter ziemlich dement. Und daher der eine Professor, der letztens so die Studie, die ich da gelesen habe, hat gesagt, wie ich das jetzt entdeckt habe für mich, habe ich sofort mein ganzes Stundenplan umgeändert und er läuft jetzt jeden Tag seine halbe Stunde, Stunde Dauerlauf. Also die nehmen das ernst, ihre Studien. Oh, stopp. Dann Stress ist ganz klar. Warum ist Stress? Warum macht Stress Arteriosklerose? Stress macht Bluthochdruck. Und im Stress hat er meistens auch gefrustet. Und wenn so eine Sekretärin gefrustet ist, was macht sie dann? Hat neben sich einen Kaffee stehen und ihre Schokolade oder irgendwelche Kekse und haut die rein. Und was ist Kekse? Viel Fett, viel Eiweiß. Und es gibt natürlich eine erbliche Veranlagung, das leider, da kann man jetzt nichts gegen machen, außer dass man eben versucht, gesund zu leben. Vorbeugung des Ganzen ist also ganz wichtig, an erster Stelle sind eine fettarme Kost, Übergewicht senken und auch salzarme Kost. Gilt auch für mich, ich esse gerne ein bisschen salzig. Warum Salz? Salz ist Natriumchlorid und ein Teil Natriumchlorid zieht vier Teile Wasser. Durch viel Versalzen kriege ich viel Wasser in meinen Körper rein, kriege ich viel Hochdruck rein. Viel Hochdruck macht wieder Arteriosklerose. Acetylsalicylsäure ist so ein Mittel. Das ist Aspirin, 100 Milligramm am Tag, sagt man, hilft auch sehr gut. Und regelmäßige Bewegung, wie wir schon gesagt haben. Und diese regelmäßige Bewegung hat man in Köln schon was durchgeführt, was mich immer noch fasziniert. Man hat also Leute, die Sportstudenten, die eine Doktorarbeit haben wollten, ins Altenheim geschickt. Und den Leuten gesagt, ihr geht rein ins Altenheim, sucht euch mal jeder Leute raus, und zwar in drei Gruppen eingeteilt, bettlägerig, vor sich hin schlürfend und am Tisch sitzend, so die Gruppe. Und die sollten jeden Tag Viertelstunde bis 20 Minuten mit ihnen intensives Training machen, was immer sie auch machen wollten. Und das Ganze ging über 3-4 Monate, und nach 4 Monaten wurde festgestellt, ob sich Sport im Alter von 85, 90 noch rentiert oder nicht, wenn man schon wegen dattrig ist. Und es kam hinterher raus, dass die Leute, die jetzt im Bett lagen und nur rumlagen, wenn man die jeden Tag 20 Minuten lang durchbewegt, konnte die aus dem Bett aufstehen und wieder in die Gemeinschaftsräume reingehen zum Essen. Die bloß rumsaßen, die konnten plötzlich da rumlaufen, und die vorher so rumschlurften, konnten plötzlich wieder spazieren gehen richtig. Das war also ein Vierteljahr lang pro Tag, also 5 Tage die Woche, 5-mal die Woche, 20 Minuten Training gewesen. Und haben sie festgestellt, es funktioniert, und die Leute sind auch geistig fitter geworden, weil sie da rumgelaufen sind, wieder was sehen konnten. Also regelmäßige Bewegung ist lebenswichtig. Mindestens 30 Minuten, das ist das Mindestmaß, worauf man sich jetzt geeinigt hat. Mehr ist jederzeit erlaubt. Was sollen wir essen? Dieses Bild fand ich so fantastisch von diesem Händler hier, der sich die Mühe machte, diese Pyramiden aufzubauen. Und ihr könnt sehen, die verschiedenen Obstsachen, die lassen uns nicht verkalken, die lassen alles wieder entkalken uns. Und hier die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, verschiedene Gemüsesorten, die man so einkaufen kann, die man essen sollte. Und damit sage ich Ihnen danke für Ihre Geduld und viel Freude beim Umsetzen des heute Gelernten. Und ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet, wie wichtig Bewegung ist. Jetzt haben wir über Wasser noch gar nicht gesprochen, über die anderen Sachen. Aber wenn man schon mal Bewegung mitnimmt, nimmt er schon mal sehr viel mit. Und fettarme Kost.